Steigen Sie ein, die Türen des Besenwagens öffnen sich an deiner Haltestelle. Ein paar braune Blätter wehen in den Bus. Die Besenwageninsassen schlottern kurz, bis sich die Tür wieder schließt. Aber jetzt sind wir komplett und können uns auf den Weg machen. Die Heizung ballert, das Radio tönt, der zweite Song ist direkt Mariah Carey. Auf geht's in den Dezember mit euren drei Rentieren. Mein Name ist Bastian Marx.
Mein Name ist Paul Voss. Und der vom dritten ist Rudolf the Reindeer.
Und mein Name ist Andi Stauff.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von...
Heute wird im Besenwagen die Mucke aufgedreht und dafür haben wir Shox als Partner der Folge mit an Bord. Shox ist der führende Hersteller von Open-Ear-Kopfhörern, die den Sound über die innovative Bone Conduction oder Direct-Pitch-Technologie übertragen. Die Kopfhörer sitzen also nicht im Ohr, sondern davor, wodurch man seine Lieblingsmusik oder Podcasts genießen kann, ohne dabei die Geräusche der Umgebung auszublenden. Ideal für den Straßenverkehr also. Ich habe mich gefragt, was bei euch so läuft, wenn ihr auf dem Rad unterwegs seid oder euch irgendwie sonst sportlich betätigt?
Also momentan verbringe ich ja die meiste Zeit auf dem Rad eigentlich für Training und da höre ich grundsätzlich nur Podcasts. Meistens so ein bisschen Politik und Laber-Podcast wie Fest und Flauschig.
Boah, nee, dass mich einer so voll labert, kann ich ja gar nicht haben. Also wenn schon da Musik und als ich die Kopfhörer zum ersten Mal getestet habe, habe ich sogar unsere Besenwagen-Playlist durchgehört.
Boah, das ist schon ein harter Mix, ne?
Ja, kann man so sagen, aber die Songs, die ich drauf gemacht habe, waren super.
Ja, das war ja klar. Also bei mir ist es auch immer ein Mix, je nach Laune. Meistens schon Musik, aber ich höre schon auch oft Podcasts, zum Beispiel auch unseren.
Paul, du hast immer noch keine Folge Besenwagen gehört, oder?
Das ist korrekt und ich hoffe auch, um ehrlich zu sein, dass es so bleibt, dass ich dem entgehen kann und ihr immer nochmal Korrektur hören müsst.
Ja, habe ich auch schon lange nicht mehr gehört, aber zu Hause oder im Büro höre ich eigentlich nur Podcasts über die Kopfhörer. Auch mega gut, dass man da noch alles mitbekommt, also falls mal einer klingelt oder so. Und ja, draußen ist eh klar, die Umgebung dank der offenen Kopfhörer mitzubekommen, ist schon fast wie Helm tragen, oder? Man kann es sich nicht mehr anders vorstellen.
Ja, also Andi, so als ich die getestet habe, da hatten wir ja auch gerade das Thema Dire Straits. Wir müssen die Besenwagen-Playlists auf jeden Fall mal wieder aufmachen demnächst. Wir packen wieder was Neues rein für euch.
Aktuell läuft noch die Black Friday-Aktion, die geht aber direkt über in die Weihnachtsaktion von Shox und somit könnt ihr gerade viele Kopfhörer zu 30% Rabatt erstehen. Das Ganze noch bis zum 18. Dezember. Und mit dem Code Besenwagen bekommt ihr zusätzlich nochmal 10 Euro Nachlass, auch auf nicht reduzierte Modelle. Schaut also rein auf shox.com oder direkt über den Link in unseren Shownotes.
Nice.
Das ging fix, hat nur mehrere Minuten gedauert, bis es an die Stauf kam, aber jetzt haben wir es ja im Kasten.
Ja, wir müssten mal so einen Podcast einfach uncut veröffentlichen.
Ja, weiß ich nicht, ob das so gut wäre für uns.
Nee, ich glaube auch nicht, aber ich glaube, es würden auch schon ein paar Leute
wir
lachen.
Wir sind nur sehr bequem geworden mit unserem doppelten Boden hier.
Warum?
Ich kann mich an Zeiten erinnern, da haben wir fast gar nichts hier im Off besprochen, sondern da ging es in einem Wisch durch.
Keine Sicherheiten.
Das haben wir aber auch gemerkt zum Teil. Ist weniger geworden. Alkohol weniger geworden oder gar nicht mehr vorhanden. Ja. Und schon sind wir auch
sind nur noch so, wir sind jetzt Selbstoptimierer.
Wir sind Selbstoptimierer, genau. Ich habe jetzt, ich bin ja so ein bisschen so ein YouTube Rabbit Holes, immer verschieden. Also ich wechsle die immer so tonusweise. Jetzt bin ich gerade in der N9 drin. Da gucke ich so ganz viele Videos. Und da fangen jetzt ein paar von diesen YouTubern an, so Masterclasses zu geben. Und ich finde, da ist jetzt für mich so der Punkt gekommen, wo ich wieder wechseln muss, in eine neue Blase rein.
Kommt drauf an, was für Masterclasses, in welchem Rabbit Hole bist du drin?
Naja, also nee, die machen am Ende, sind es immer Masterclasses Richtung, wie wird man erfolgreich?
Ah, okay.
Mit VIP-Programmen, die mehrere tausend Euro kosten. Und da denke ich mir, okay, Mann, Jungs, ey, ihr wart auf einem guten, sympathischen Weg. Jetzt ist vorbei.
Da bist du ins falsche Rabbit Hole reingegangen.
Nee, leider glaube ich, ja, okay, im Radsport, ich glaube, da sind wir noch ein bisschen, obwohl, Rick fängt jetzt ja auch mit YouTube an. Mal gucken, wenn es da die erste Masterclass gibt.
Wir können ja mal Rating machen für unsere YouTube-Rabbit-Holes. Ja. Ich habe
mehrere. Aber die werde ich auf jeden Fall nicht zugute tun.
Weil, okay. Zum Besten geben.
Ja. Schön, siehst du, weil ich kann nicht mehr richtig sprechen. Zum Besten geben, weil die, ja, nee.
Ja, stay mysterious, Paul.
Auf meiner YouTube-Startseite sind auf jeden Fall so ganz viele Fallen für so Rabbit Holes immer. Deswegen klicke ich auch meistens nicht drauf. Ich gucke mir immer nur die Startseite an, was so Interessantes gibt, und dann gehe ich wieder weg von YouTube.
Nee, das ist bei mir, ich habe YouTube Premium, also ich bezahle tatsächlich jeden Monat, das ist auch echt teuer. daher ist der Algorithmus ist der freundlicher zu mir, der bietet mir tatsächlich nur Sachen an, die mich dann auch wirklich interessieren. Ja. Aber ja.
Ja, ich habe nur Kochvideos.
Und nicht Angelvideos.
Okay, da ist mein Feed ein bisschen diverser. Gut.
Ehrlich gesagt bin ich auch nie auf YouTube. Nur wenn ich entspannen will und Angelvideos gucken muss. Ja, zum Runterkommen.
Okay.
Es funktioniert aber super. Ich träume dann immer von Angeln.
Ja,
sofort,
sehr schön. Auch interessant, wie viele jetzt schon abgeschalten haben, wo sie denken, denken, dass sie jetzt bei irgendeinem beliebigen Laber-Podcast gelandet sind. Aber nein, wir versuchen jetzt auch Inhalt noch reinzubringen. Aber wo fangen wir an?
Fangen wir doch direkt bei kurzen Kurbeln an, weil das ist nochmal so ein Aufreger-Thema.
Das ist mir schon ein Schritt zu weit.
Wenn die Leute vielleicht mal ein bisschen wach.
Wie sehen eure Saisonplanungen aus? Also Paul hat ja jetzt die professionellste Struktur. Der kann vielleicht abschließen. Aber Basti, was sind so deine Pläne? Du hast ja schon ein Trainingslager hinter dir.
Ich hab keine Pläne. So.
Wir wissen, Basti hat den Höhepunkt im Dezember.
Januar eigentlich. Also so im Dezember trainiere ich ja nochmal. Also im Dezember mache ich relativ viel Volumen immer, so über Weihnachten. Ey, ich weiß was. Was ich mir mal als Ziel setzen könnte. Eigentlich habe ich immer nur so Strava-Comps oder so. Das habe ich ja schon jahrelang. Ich fahre ja kein Rennen mehr oder so. Oder auch keine Motivation, mich irgendwo anzumelden, ehrlich gesagt. Aber so, es gibt immer ein paar Strava-Comps, die will ich wieder zurückholen. Aber
wie realistisch ist es, die zurückzuholen?
Hat man irgendwann mal, ja, ich suche mir schon nur welche aus, wo es halt noch halbwegs realistisch ist. Es sind ja auch immer nur so bergisches Land, irgendwie drei Minuten bergauf oder so.
Oder bist du jetzt schon angekommen, also, wo du Altersklasse kategorisierst und Gewicht?
Nee, Gewicht oder Alter. Nee, da sind wir noch nicht. Sind schon dann, wenn dann, overall. Ja gut, die muss ich ja jetzt nicht veröffentlichen.
Und doch, sag mal.
hab ich ja einmal gemacht. Dann hat einer so die zwei von meinen Lieblingscomps einfach völlig geschreddet. und noch so eine Beleidigung in den Strava-Titel reingeschrieben, mir gegenüber. Das habe ich, glaube ich, schon mehrmals erzählt. Aber naja, einen konnte ich auf jeden Fall zurückholen. Und es wurde auch schon mehrfach versucht, den wieder zurückzuholen, aber hat es nicht geschafft. Aber den anderen kriege ich nicht. Leider bin ich zu schwach.
Hast du auch zurückbeleidigt? Oder?
Nee, ich habe sehr extrem casual das Ganze gemacht. Aber da bin ich 54 Sekunden 735 Watt gefahren. Das habe ich auch nie mehr im Leben vorher oder nachher geschafft. Also das muss erstmal einer machen.
Aber ist das noch so ein Ding, Strava kommst, oder ist das eher so?
Ja, schon. Ja? Doch, auf jeden Fall. Ja.
Also ich kenne keinen mehr, der darauf fährt. Also in meiner Trainingsgruppe, Umfeld, da gab es auf jeden Fall in den letzten Jahren noch so ein paar, die genau das gemacht haben.
Wer ist denn das?
Ja, verschiedene. Also wirklich so vom reinen Hobbyfahrer zu, aber auch irgendwie ambitionierten Amateuren. Aber ich habe jetzt schon halt lange nichts mehr darüber
ganz
gehört,
ehrlich, ne?
Dass einer sich so vorgenommen hat, irgendeinen Komp zu fahren. Ich glaube, die sind auch schon alle so, da irgendwann mal einer mit dem Auto, hinterm Auto mit 70 km/h Rückenwind oder so.
Ja, okay. Oder?
Ich glaube, die werden auch immer schwerer zu holen. Also gerade bei euch da und auch hier, es gibt
ja
halt Leute, die fahren halt. Also die machen da so ein Zeitfall-Equipment, gehen die da hin und holen sich solche Dinge. Also da brauche ich nicht anfangen.
Es sind auch einfach Leute poppen auf, die sind einfach viel talentierter. Also wie im Profibereich eigentlich, ist es auch im Hobbybereich. Plötzlich sind Leute, die fahren irgendwie sau viel schneller als vorher.
Ja, hier in Köln hat natürlich einfach Nils Polit mittlerweile, glaube ich, 99% der attraktiven Comms oder so der berühmten.
Einfach im Training geholt so.
Ja.
Ja,
ach, ich glaub, macht auch gar keinen Sinn, da irgendwas zu versuchen, ne? Und wie gesagt, ich glaube, ja, so manche sind halt schon so mit irgendeinem Vorteil ausgereizt, dass man da unter normalen Umständen gar nicht mitfahren kann. Also, aber ich sage jetzt mal so Rückenwind. Jetzt, also soll ja Leute geben, die ihre Routen dann auch nach der Windrichtung gestaltet haben.
Gibt extra Apps dafür auch.
Echt?
Klar.
Ja.
Nee, ich habe es mal eine Zeit lang gemacht, also auch schon lange her.
Aber ich nehme mir jetzt was vor, beziehungsweise habe ich mir das letztens schon überlegt, weil wir wollen ja Leistungsdiagnostik machen im Frühjahr, Andi und ich. Also Paul macht jetzt morgen, glaube ich. Und dann brauchen wir ja ein Ziel irgendwie, oder? Also wenn wir so eine Leistungsdiagnostik machen, dann sagt uns unser Freund Sebastian Rösler so, okay, das ist dein Stand. Da, und dann, wenn wir ein Ziel haben, dann könnte er uns ja so Ratschläge geben.
Ich dachte, für Andi ist das Ziel die Leistungsdiagnostik.
Ja, das ist das erste Ziel.
Also ich würde auf jeden Fall gern mal, und ich bin jetzt eigentlich dieses Jahr, glaube ich, wieder stärker geworden, als ich vorher war auf jeden Fall, keine Ahnung, so lange habe ich ja auch noch keinen Powermeter. Aber ich würde gerne mal 20 Minuten 300 Watt fahren.
Lacht der Andi.
Da steige ich ein in die Wette.
It's not much, but it's honest works. Habe ich noch nie geschafft. Also so 290, glaube ich, Jungs, Max, mein PR.
Ich finde 287,90. Aber das müssen wir irgendwann festlegen, relativ früh, nicht erst im Sommer, dass ihr beide versucht, 300, also Andi lacht zwar gerade, aber 20 Minuten sind lang. Ich weiß nicht mal, Andi, das letzte Mal 20.
300 ja, Watt aber. Also 300 Watt ist für Andi auf jeden Fall machbar.
Andi, so einfach? Also könnt ja?
Ja.
Okay.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Das wäre jetzt läppisch zu sagen, das mache ich auch.
Also, warte mal kurz. Ich rechne mal kurz aus, wie viel Watt pro Kilo
das sind. Andi liegt ja um einiges mehr als du, ja.
Also bei mir sind das 4,61.
Ja, das wären bei mir halt 460 Watt.
Mit was bei rechne Andi? Ich?
Wie viel wiegst du?
Ja, 98 Kilo.
Also, hast du ausgedacht gerade oder hoffst du, dass du 98 wiegst?
Ich wiege mich regelmäßig, Paul.
Das sind 3,06 Watt pro Kilo. 460 wären das bei dir?
Ja.
Okay, das kriegst du nicht hin, glaube ich.
Auf keinen Fall. Also, da müsste ich schon richtig viel trainieren. Also, das klappt nicht.
Ich bin ja so auf mehr, alles, was so über 12 Minuten ist, ist einfach, dann breche ich irgendwie ein, keine Ahnung. Das kriegt meine Lunge irgendwie nicht hin. Und so, also 10 Minuten PR bin ich auf jeden Fall gefahren dieses Jahr, irgendwie mit 314. Das müsste doch, mit ein bisschen Training müsste das doch irgendwie auszudehnen sein.
Ja, wenn das dein Ziel ist, kannst du ja drauf trainieren. Das ist, glaube ich, ein anderes Training, ne? Vielleicht.
Vielleicht.
Aber wird ich ja, weiß wird ja
nicht. Ja, hören wir uns doch mal an, was
der Experte dann vielleicht dazu sagen, wie du dann trainieren musst.
Ich bin gespannt. Ja, jetzt zu deiner Saisonplanung. Also sonst Events oder sowas habe ich nicht, keine Ahnung. Ich fahre einfach dauernd.
Ja, das wissen wir. Ja, also ich habe jetzt erstmal folgendes Problem. Ich mache jetzt erstmal Pause. Also ich mache jetzt wenn wir hier im Besenwagen Pause machen, habe ich auch Pause. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, wir machen noch 2 Folgen im Dezember und dann ist erstmal Feierabend. Und dann mache ich auch richtig Urlaub. Also ich mache meinen Jahresurlaub jetzt im Dezember und nehme auf keinen Fall ein Fahrrad mit. Und dann würde ich eigentlich so Anfang Januar würde ich erst wieder so anfangen zu trainieren. Ne? Und dann muss ich mal gucken, wie. Wetter geht so. Glaube ich. Geht so bis jetzt. Also hier gab es schon ein paar richtig kalte Tage in Köln. Ich weiß nicht, wie es in Berlin war, aber
es hat schon mal geschneit.
In Köln war es richtig kalt.
Ja, hier war es, also
da sehe ich mich ja jetzt, also bei unter 5 Grad sehe ich mich jetzt noch nicht draußen am Rad.
Also ich bin hier schon relativ viel bei beschissenem Wetter gefahren. Ja. Aber was willst du machen, ne? Wie mein Nachbar sagt, Augen auf bei der Berufswahl.
Ich habe noch
eine Aber ich würde schon gerne so laufen. Nächstes Jahr so ein Event mitfahren, aber ich weiß noch nicht welches und natürlich auch nur zum Spaß, ne? Jetzt nicht hier um irgendwie. Und es auf keinen Fall so ein, also es muss wahrscheinlich ein Gravel-Event sein, weil ich habe gar keinen Bock auf so einen Mastenstart auf der Straße. Das habe ich einmal gemacht, das war meine angsterfüllteste, mein angsterfülltestes Erlebnis auf dem Fahrrad ever.
Nice.
Und ich bin schon mal in dunklen Tunneln reingefahren mit 80.
100.
Und das war nur halb so schlimm.
Geil. Tja, jedermanns Sport ist kein Zuckerschlecken. Es musste hart gesotten sein.
Wahnsinn.
Ich mach gerade noch, ich habe noch eine Challenge über den Winter. Ich bin nämlich irgendwie gefühlt ein Jahr kein Sprint gefahren. Weil ich bin halt super oft mit Wilma unterwegs und sonst irgendwie keine Ahnung. Irgendwie habe ich keine Ortsschild-Sprint-Gruppe mehr.
Und ja, dann da kann ich gesprintet.
Da bin ich so gesprintet, es kam gar nichts raus. Und jetzt habe ich mir für den Winter auferlegt, jede Fahrt mindestens einen Sprint. mach ich seit 2 Wochen. Es ist auch schon besser geworden.
Mach mal 2.
Ich mache so auch manchmal Stunde, 3 oder 4.
Jede Stunde ja, 2.
Genau. Also mal einer, mal 4. So, ich probiere jetzt einfach rum. Aber am Anfang habe ich nämlich irgendwie so gerade so 1000 Watt geknackt. Und jetzt sind wir schon bei 1150. Also mal gucken, wo das noch hinführt. Ende vom Winter 1600, würde ich sagen.
Oh, dann muss ich mir aber warm anziehen beim Sprint gegen dich.
Nee, Mann.
Wie viel schaffst du denn, Paul?
Ich habe jetzt auch mal so 6 Sekunden Antritte gemacht. Also so die 11,50 ganz knapp auch nur noch. Also wirklich auch nur mehr Hängewürmen.
Und du auch, Basti?
Also Bestwert jemals war 12,40.
Ja, mein Bestwert war irgendwann mal 1500,
Das
ist aber auch schon länger her.
Oh ja, Sprinten gegen Paul demnächst.
Ich habe keinen Kick, aber ich kann
langsam. Ich habe noch mal einen gefahren und ich hatte auf jeden Fall über 1800 im Peak.
Ja.
Ich wollte mal gucken, ob es noch geht. Ich mache relativ viel. Ich trainiere relativ viel, nur nicht so viel am Fahrrad. Ich hoffe, das adaptiert sich dann so ein bisschen aufs Radfahren im nächsten Jahr für meinen Leistungstest.
1800 Watt, aber direkt Bandscheibenvorfall, aber du bist ja eigentlich so Core trainiert. Du machst ja Krafttraining, passiert ja nichts.
Nee, ist nichts passiert.
Das Rad ist kaputt, aber sonst.
Außer ich musste so ein bisschen tief Luft holen danach.
Ja.
Also war ja nicht nur ein Antritt, ich bin so eine Welle raufgesprintet. Und das war es dann eigentlich auch schon mit der Fahrt für den Tag. Also danach bin ich nur nach Hause gefahren.
Aus der Tür raus. Ja.
Gerollt.
Nee, es war eine kleine Runde, aber es war so gegen Ende.
Ja, und jetzt? Wo sollte jetzt die Saisonplanungsfrage noch hinführen?
Ja, ich weiß ja nicht, ob ihr euch noch? Bei dir war es jetzt relativ unspektakulär, Paul, denke ich mal.
Paul, was sind deine Highlights?
So ähnlich wie immer. Aber so, wie sieht es in nächster Zeit konkret aus? Du hast schon angedeutet, du wirst erstmal einen harten Trainingsblock in heimischen Gefilden haben.
Erstmal einen harten Trainingsblock in heimischen Gefilden und den Rest lasse ich offen.
Ja. Okay.
Aber sonst so, klar, der gleiche Gedöns wie immer. Wieder, ja.
Aber du wechselst ein bisschen mehr auf Langstrecke, habe ich mitgekriegt. Tracker wird jetzt längere Runde gefahren.
Weiß ich nicht.
So alt bist du noch gar nicht, Paul. Dass du da jetzt umsteigen musst. Ja, ich glaube, ich muss auf jeden Fall nochmal so einen Radurlaub machen nächstes Jahr. So im Frühjahr, vor dem Leistungstest am besten.
Aber nicht wie unseren letzten Radurlaub, wo wir über diese Inseln gefahren sind.
Nee, den nicht. Den würde ich vielleicht gerne nochmal machen, aber in so einem ganz anderen Kontext.
Ja. So, lass uns mal.
Und ohne Gepäck auf jeden Fall.
Lass mal in Radsport hier reingehen.
So in den richtigen Radsport, ja, können wir machen.
Also die Van Gilt-Situation, ich kann mir eh nicht großartig besprechen, aber ich habe jetzt vorhin nur gelesen, dass Bora anscheinend, also Red Bull, Borans Grohe, an der Vorfront steht und Maxim van Gils, der noch unter Vertrag ist bei Lotto Destiny, eigentlich ja noch bis nächstes Jahr, der hat den Vertrag dieses Jahr im Frühjahr verlängert, nachdem er
noch 2 Jahre, oder?
25, 26? Den verlängert dieses Frühjahr.
Ja.
Nachdem er ein sehr gutes Frühjahr hatte, also denke ich mal zu dem Zeitpunkt auch schon zu einer vernünftigen Summe, die zweite Jahreshälfte war jetzt auf jeden Fall nicht so krass wie die erste. Aber anscheinend, ich weiß nicht, ob er Managementwechsel hatte, wie auch immer, aber er hat einen Managementwechsel zu einem speziellen Menschen, von dem kann Andi vielleicht noch mal erzählen. Und jetzt sieht es so aus, als wenn die auf einem guten Weg sind, den Wechsel stattfinden zu lassen. Also entweder Red Bull ist, heißt der Anwärter. Astana hat anscheinend die Offer nochmal, also das Angebot nochmal erhöht. Und Ineos Grenadier ist irgendwie noch im Rennen. Aber jetzt.
Also, Maxim van Gils, erstmal Kontext hier, schon relativ gutes Jahr gehabt, muss man sagen. Erstmal Ruta del Sol gewonnen. Gut, war nur ein Zeitfahren. Dann von Ardèche Fünfter, von Drôme Dritter, Strade Bianche Dritter, Mailand Sanremo Siebter, Gran Premio Miguel Indurain Zweiter, Flèche Wallonne Dritter, Lüttich Bastogne Vierter. Es geht weiter. Frankfurt gewonnen, Aargau gewonnen. Ja, Rest vom Jahr nicht mehr ganz so heftig. Nochmal einen vierten Platz in Montreal, aber schon ganz stabil. UCI Weltrangliste 14. Platz. 25 Jahre alt, der Freund. Und ja, dieses Jahr verlängert 25, 26.
Genau, und da Auto. Ist meine Frage, Andi. Erstmal, was denkst du, was so ein Fahrer wert ist? Und warum denkst du, dass nachdem der Vertrag jetzt eigentlich ja schon gemacht war und das nach dem Frühjahr, ne, also nachdem er schon ein gutes Frühjahr hatte?
Nee, ich glaube im März hat er einen Vertrag verlängert. Hat den verlängert, schon im März? Soweit ich weiß. Aber das ist jetzt ohne Gewehr.
Ja gut, dann war es vor den ganz guten April war erst die Ardennen-Klassiker, ne? Glaube ich. Ja.
Ja, genau.
Was denkst du, was ist so ein Fahrer wert? Und ja. Und bei welchem Management ist er jetzt?
Das kann man so pauschal nie sagen, aber wahrscheinlich hat er. Also war er nach, wenn er den April im März unterschrieben hat, den Vertrag, war er wahrscheinlich im Mai das Doppelte wert. Würde ich jetzt mal so behaupten.
Aufgrund der. Lass vielleicht erst nochmal so Grundkontext nochmal geben, ganz kurz, bevor wir da in die Details reingehen. Ist jetzt schon sehr ungewöhnlich so eine Situation im Radsport. Und nach meiner Informationslage nach geht es auch nur, oder ist es grundsätzlich erstmal so möglich, wie es passiert, weil es in Belgien so ein Gesetz gibt, dass du jeden Arbeitsvertrag beenden kannst, wenn du dem Arbeitgeber die Summe, die in dem Zeitraum des Vertrages vereinbart war, auszahlst. Oder zurückzahlst. Andi,
Sowas,
ist das richtig?
Sowas gibt's. Worauf man sich da letztendlich beruft, bin ich jetzt ein bisschen überfragt, ehrlich gesagt. Mein Arbeitsethos, der ist immer noch so ein Mann, ein Wort. deswegen kenne ich mich da jetzt gar nicht so gut aus. Sagen wir mal so, der war bis, glaube ich, vor kurzem bei Wasserman Cycling im Management. Ja. Die haben dann dementsprechend auch den Vertrag gemacht im März, also die.
Ist ein Belgier, ne? Wassermann.
Wobei, ich glaube, das ist auch eine gute Frage, wie die genaue Konstellation da aussieht. Also Wasserman ist ja so der größte Sportmanagement, eine der größten Sportmanagement-Agenturen weltweit, sitzt in den USA und hat Squadra Sports, so hieß die Agentur vorher, ich glaube in diesem Jahr auch erst oder im letzten Jahr gekauft und sonst hat sich da außer dem Namen, glaube ich, aber nicht viel geändert, also die Geschäftsleitung macht nach wie vor Dries Metz und der war dementsprechend der, ja, Agent, Manager von Maxim van Gils bis vor kurzem. Dann hat Alex Carrera übernommen, unter anderem auch der Manager von Tadej Pogacar und der war auch noch mal in der Presse vor gut einem Jahr, glaube ich, war das, oder? Im Zusammenhang mit dem Wechsel von Tjan Oetebroeks von Bora Hansgrohe damals zu Wismar Lise Bike. Und es gibt da in Belgien auf jeden Fall eine Regel. Es gibt natürlich auch noch in der EU da ein Recht, was dir quasi die Arbeit nicht verwehren darf. Und dementsprechend, ja, gibt es Möglichkeiten, aus einem Vertrag rauszukommen. Ute Brugst galt damals auch so ein bisschen als Türöffner, weil es das ja auch so noch nicht aufgegeben hat. Also diese Ablösen, die es im Radsport schon mal gegeben hat bei Verträgen, die haben sich, da wurde meistens das Jahresgehalt so ein bisschen als ja, Richtlinie genommen. Mittlerweile haben wir ein paar festgeschriebene Ablösesummen. Wir haben, glaube ich, in einer der letzten Folgen darüber diskutiert. Für Pogacar muss man jetzt 200 Mio hinblättern, wenn man ihn haben will. Ja, ich habe irgendwo einen Tweet noch zugesendet bekommen. Lesen tue ich die nicht mehr, bin ich jetzt nicht mehr angemeldet bei X. Und da schrieb jemand, wer aus seinem Vertrag raus will oder unzufrieden ist mit seinem Vertrag, der geht zu Carrera, der regelt das. Also ja, man kann da so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, was das bedeuten soll. Ich glaube, Carrera ist da einfach, ja, hat da keine Skrupel, sage ich mal, sich mit dem Team zu streiten oder da den, ist da nicht konfliktscheu, sagen wir mal so. Und ja, anscheinend sieht es gerade danach aus, dass er eben Van Giels aus seinem Vertrag bei Lotto rauskommt. Ist jetzt vielleicht nicht die feine Art, aber ich weiß natürlich auch nicht, wie der Vertrag jetzt letztendlich ausgesehen hat. Ne? Also ja, und ich weiß jetzt auch nicht die genauen Zeiträume, wann der Vertrag unterschrieben worden ist. Also sagen wir mal, die haben den jetzt im März gemacht, nachdem er da irgendwie nochmal eigentlich Ergebnisse bestätigt hat aus der Vorsaison. Ja, er war jetzt auch im letzten Jahr zum Beispiel im Frühjahr ganz gut unterwegs bei den Ardennen-Klassikern, ne? Wird da auch Siebter, Achter und Elfter bei Amstel Flech und Lüttich-Bastogne-Lüttich. Holt dann eben dieses Frühjahr nochmal bei der Strade Bianche zum Beispiel, war er, glaube ich, Dritter, fährt dann noch in Sanremo ein Top Ten.
Ja.
Und ja, fährt dann eben nochmal bei Flech und ja, bei Flech aufs Podium, gewinnt noch in Frankfurt, wird Vierter in Lüttich, also ja, vielleicht hat er seinen Wert nicht verdoppelt mit den Ergebnissen, aber vielleicht doch nochmal gut gestiegen und war anscheinend dann oder offensichtlich unzufrieden mit seinem beschlossenen Vertrag. So, aber wenn man da jetzt nicht genau weiß, ne, wie sieht der Vertrag aus, gab's Boni-Möglichkeiten durch die Ergebnisse eben den Vertrag schon aufzuwerten, waren die nicht mit dabei? Da kann man jetzt eigentlich gar nichts zu sagen, ob der jetzt ein gutes Recht dazu hatte, sage ich mal, unzufrieden zu sein oder ob man dem besser gesagt hätte, sei froh, du wolltest die Sicherheit mit einem frühen Vertragsabschluss. Ja, kann man jetzt, also ohne mehr dazu zu wissen, schlecht beurteilen. Natürlich hat jetzt so die Zusammenarbeit mit Carrera so ein bisschen Beigeschmack, weil der jetzt auch eigentlich schon dafür steht, ne, so Verträge zu brechen letztendlich. Ja, und das muss man ja nicht unbedingt so machen. Also wenn man im Vorfeld so ein bisschen ja auch den Fahrer gut einschätzen kann, ne, und er sich selbst, denke ich mal, wäre da mit einem guten Bonussystem wahrscheinlich auch schon im Vorfeld vielleicht eine Option gewesen, so einen Fahrer zufrieden zu halten, weil für das Team an sich ist es ja jetzt super, super schlecht. Ein schlechter Zeitpunkt auch, ne? Die haben relativ früh Budget gebunden mit der Vertragsverlängerung, verlieren jetzt vielleicht ganz am Ende vom Jahr nochmal einen ihrer wichtigsten Fahrer, können also dementsprechend nicht sehr viel tun auf dem Transfermarkt. Und ja, aktuell steht das Team eigentlich ganz gut im Dreijahresranking, ne? Man guckt ja jetzt am Ende nächsten Jahres, wie sieht's aus? In der Teamwertung.
Die haben noch ein großes Sponsorenproblem, meine ich. Immer wiederkehrendes. Destiny geht raus für nächstes Jahr.
Ja, ich weiß nicht, wie da jetzt der letzte Stand ist, aber ja, generell steht es dann halt auch da nicht gut. Ne? Also, du hast jetzt so ein bisschen Kaderprobleme. Also ich glaube, man ist jetzt erstmal nicht froh, den Fahrer zu verlieren, auch wenn man jetzt vielleicht dann wieder zusätzlich Budget hat, aber du hast halt auch eben den Ausfall. Und aktuell stehen sie, glaube ich, ganz gut da in diesem Ranking, aber ja, es wird nochmal richtig hart umkämpft in der Saison. Und wenn jetzt vielleicht auch noch ein Arnaud Delis nicht liefert, ausfällt wegen Verletzung etc., dann guckt man sich den Kader mal an und sieht da eigentlich nicht mehr viele Leute, die punkten.
So, ne? Ja, es ist ja im Endeffekt, van Edfeld, haben die sich klar, ja um van Edfeld, De Lee und van Rils aufgestellt. So, die drei belgischen jungen Stars, wenn jetzt halt 33% davon weg ist.
Ja, dann ja, guckt man sich auch mal die Punkte an, die van Rils geholt hat. Ne? Also ist schon nicht unwesentlich für die Mannschaft. Und ja, also ich denke mal, das hätte man auch von allen Seiten besser handeln können im Vorfeld vielleicht. Und ja, dass er da jetzt eben den Ausweg sucht aus, also vielleicht ist es auch gar nicht gerechtfertigt, dass er unzufrieden ist, ich weiß es nicht. Aber er geht halt jetzt den Weg über ja das neue Management, was da eben mittlerweile schon ein paar Referenzfälle hat so in der Situation. Und ja, mal sehen, was jetzt letztendlich dabei rauskommt und wie lange das dann gut geht.
Jo, auf jeden Fall immer spannend, weil doch irgendwie was Neues. Und mal sehen, wo er unterkommt.
So, ja.
Ist ja Bora oder Astana ist, glaube ich, jetzt im Gespräch. Ne? Paul hat es schon gesagt. So, bei Astana scheint ja wirklich...
Das ist übrigens
irgendwie
auch
Geld reingekommen zu sein.
Da ist ein chinesischer,
ne,
Investor dahinter. Und da ist auch interessant, die fahren ja nächstes Jahr auch eine chinesische Radmarke, die auch wiederum dem Investor gehört. Mhm. Und wir haben das Thema schon mit Decathlon gehabt, die auf den Markt kommen. Dahinter steckt halt eine sehr, sehr große Firma. Jetzt so ein riesiges chinesisches Projekt. Da bin ich auch mal gespannt. Das Rad soll wohl anscheinend echt auch gar nicht so schlecht sein, wie das halt auch so die Dynamiken auf dem Radmarkt verändern wird. Weil bis jetzt natürlich, es gibt so ein paar chinesische Produkte, auch so Schaltungen und so, aber die setzen sich halt bei uns nicht durch. Ne, also das siehst du bei uns halt nicht. Wenn jetzt so ein Rahmen hier auf den Markt kommt, der dann vielleicht auch ästhetisch ist, also einen europäischen Geschmack irgendwie anspricht, was ich jetzt gesehen habe, tut es jetzt in meinen Augen noch nicht, aber das kann sich auch noch ändern. Ich bin mal gespannt, was das da in Bewegung setzen wird. Weil denken wir auch, dass die vielleicht zum ganz anderen Preispunkt noch Dinge anbieten können. Ja. Und da ja auch eine interessante Astana, die müssen die Lizenz ja auch sichern. So jemand wie van Gils ist da halt natürlich gerne genommen, wenn du weißt, dass so einer übers Jahr einfach immer irgendwo wieder abliefert. Die Punkte kann er ja nicht mitnehmen, ne? Das geht nicht mehr, ne?
Nee. Nee. Ja. Wir hatten ja jetzt mit Uno X schon mal ein Team, was so letztendlich ein Fahrrad gefahren ist oder Fahrrad gefahren hat, was man gar nicht so richtig kaufen konnte. Ne? Also der war nicht so einfach, glaube ich, das hier in Europa zu bekommen.
Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass diese chinesische Marke halt nochmal, also dass eine andere Infrastruktur dahinter steckt, um dann die Räder auch zugänglich zu machen in Europa. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was da passiert auf dem Radmarkt. Also ich glaube, da werden wir in den nächsten Jahren einige Hersteller sehen, die da echt strugglen werden.
Ich bin mal gespannt. Nächste Woche haben wir einen Gast aus Team Astana. Vielleicht weiß der ja, kriegt er noch ein bisschen was mit. Mal schauen.
Eins dazu noch, der fällt mir gerade ein. Eigentlich kann man auch mal eine Folge zu dem Thema machen, wo sich Radpreise hinentwickeln und Komponentenpreise. Dass es immer absurder wird. Einfach heute wurde ja auch ein neues Rad vorgestellt.
Schon im Budget-Segment.
Wenn man dann das Topmodell sieht und sagt, das ist halt einfach, da kriegst du, ich weiß nicht, ob du ein Dacia Duster dafür immer noch bekommst, also so ein Auto, die sind, glaube ich, mittlerweile auch teurer geworden, aber ist schon krass, was so Fahrräder einfach mittlerweile kosten, ey. Also, ja. Ich glaube, das wäre nochmal so ein separates Thema, hätte ich gerade nochmal so ein Insider, eigentlich bist du es ja, Basti, aber so, wie so Preisfindungen, Preisstrukturen, wie man die ansetzt, ob man die vielleicht auch bewusst hoch ansetzt und all solche Dinge.
Ja. Was kostet das Ding denn? Wir reden hier gerade über einen Scott, kann man
Scott
ja mal sagen.
RC. 13.000 Euro kostet das Topmodell. Sieht gut aus, muss man sagen, und ist auch krass leicht. Ich glaube unter 5,9 Kilo, sagen sie. Ist natürlich auch Leichtbau-Variante.
Ohne Pedale wahrscheinlich.
Der Rahmenset ist schon sehr, sehr leicht.
Definitiv. Dann hat Scott da ein paar richtig gute, leichte Anbauteile, hat ein Syncross als Komponentenmarke, einen krassen Laufradsatz auch entwickelt, auch in zwei verschiedenen Höhen. Und ich glaube, selbst der 60er Laufradsatz ist noch so um 1300 Gramm Niveau. Also schon krass. Ja, und dann haben sie alles dran gebaut, was sie so hatten, leichtes. Und dann kommt man echt auf einen stabilen Gewichtswert. Und das ist ja heutzutage immer noch nicht so einfach, ne? Also ein 6,8 Kilo All-Inclusive mit Pedale und so weiter Fahrrad zu haben, ist tatsächlich gar nicht so einfach. Aber Punkt,
wenn du dann jetzt guckst, also nächstes Jahr DSM, Firmenich, fährt ja nicht mehr Scott, die fahren ja nächstes Jahr Lapierre. Ich weiß nicht, ob Scott dann auch irgendwo vertreten sein wird in der World Tour. Ich glaube...
nur bei 36,5 halt, ne? PRT.
Und wenn die dann diesen Rahmen wählen, dann hast du echt richtig Probleme, ne? Also du musst halt Gewicht daran machen. Weil selbst wenn du, das ist ja so leicht, also find mal bau mal Teile ran, die das Rad 900 Gramm schwerer machen. Das 900 Gramm ist verdammt viel.
Ja, aber wir haben schon drüber geredet. Normaler Reifen und normaler Laufradsatz, da sind wir schon relativ nah dran.
Ja, stimmt, da war ja auch ein neuer Reifen verbaut. Der ist ja sehr leicht, ja.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von.
Ja, Whoopammer natürlich. Und da läuft die Black Friday Aktion auch schon seit Montag, dem 25.11. Und die geht, genau aufschreiben, bis Dienstag, 4.12., 14 Uhr deutsche Zeit. So genau sind die Infos hier im Besenwagen.
Ja, und falls ihr schon mal Whoop ausprobiert habt oder es jetzt ausprobieren wollt oder nutzen wollt, das Black Friday Angebot von Whoop ist auf jeden Fall das beste Angebot des Jahres. Man kriegt 12 Monate für 199 Euro, also fast 25% günstiger als der Normalpreis. Und das gibt es auch noch für 24 Monate. Da spart man im Vergleich zu dem monatlichen Rat fast 50%. Das Angebot findet ihr ganz normal unter unserem Link und ist, wie gesagt, bis Dienstag noch gültig.
join.woop.com/Besenwagen.
Und das gilt natürlich auch für alle, die schon Mitglieder sind. Also wer die Mitgliedschaft verlängern wollen würde, der kann das auch direkt in der App machen. Und es gibt noch mehr Rabatte, und zwar auf Apparel und die Bänder und so weiter, Akkus, Accessoires. Und die variieren von 10 bis sogar 40% für Apparel. Ich habe ein paar Boxershorts von denen, die sind super.
Also wenn du bei der nächsten Besenwagen-Challenge X-Whoop am Start sein willst, rüste dich aus. Ja, von unseren Freunden von Schwalbe kann ich noch, hab ich noch vergessen am Anfang zu erzählen. Wilma, meine Freundin, hat seit letzter Woche oder so ihre Leidenschaft fürs Fahrradputzen entdeckt.
Ja, zum Glück eine bei euch in der Beziehung.
Ja, aber nur mit dieser Bürste und dieser Seife, dieser Kernseife von Schwalbe. Das findet die mega geil. Also richtig easy.
Kann ich mein Rad morgen bei euch lassen? Und dann.
Ich denke schon. Also, wenn du mit uns fährst, dann wird es, glaube ich, nachher geputzt dann. Lass bei Radindustrie bleiben, weil ich freue mich ja schon so ein bisschen auf dieses kurze Kurbel-Thema. Preise werden ja so bestimmt. Wenn man ein neues Rad konzipiert, testet, baut, zusammenbaut, dann ist ja auch ein Faktor im Produktmanagement, ist dann diese Räder auszurüsten mit Gruppen. Und da muss man natürlich vorher überlegen, was baue ich da für Abmessungen und Längen und so dran. Und wir basteln gerade mal wieder ein so neues Fahrrad zusammen und da haben wir jetzt zum Beispiel an die Größe XS und S eine relativ, auch heutzutage noch, relativ kurze Kurbel gespeckt, heißt das dann.
Wie
für die Zukunft. Gibt's noch nicht, ne?
Da vielleicht nochmal so kurz zurück zu diesem Preisthema. Guckt man dann als Hersteller einfach so, okay, wo ist der Markt und wo setze ich an, oder?
Schon,
also da, klar, dadurch steigen, also du hast natürlich irgendwie eine Philosophie, dass es immer mehr so hochpreisige Räder gibt, ne?
Ja, also Preis ist natürlich auch ein Statement, ne? Du sortierst dich über einen Preis natürlich auch in den Markt ein. Also da, wo du dann vorkommen willst, in welcher Gruppe und so. Ich sitze jetzt bei Rose. Ja, macht man jetzt nicht. Da versucht man schon noch so günstig wie möglich und mit dem besten.
Ich bin in einigen Rabbit Holes, wie gesagt, bei YouTube drinne und da gucke ich mir so viele Hintergrundsachen an und dann auch so, und da ist ja auch so Preisfindung, ja, ganz oft ein Thema. Und was Wareneinsatz ist. Und ich glaube, also ich habe jetzt nicht so viel Neues, aber so ein bisschen, ich würde immer noch behaupten, dass der Wareneinsatz im Radsektor immer noch relativ hoch ist für das, was das Produkt am Ende kostet. Also dass die Gewinn.
Die Marge ist definitiv nicht so groß.
In der Autoindustrie oder halt auch in anderen Industrien, ja, Luxusgüter, also Räder, jetzt ein, egal welches Rad eigentlich, alles, was so über 3000 Euro ist, ja ein Luxusgut. Du könntest mit einem günstigeren Rad fahren, weißt du? Also du könntest auch wirklich einfach zu Decathlon gehen, den Rad holen. Das würdest du auch machen. Und das ist ein Luxusgut. Und ich glaube, da würde ich sagen, sind wir immer noch im niedrigeren Sektor unterwegs. Aber ich finde es natürlich auch nicht gut, wenn wir anfangen, dass irgendwann die Top-Range-Räder alle um die 20.000 Euro Marke sind. Und wenn wir ehrlich sind, wir sind bei einigen Herstellern nicht mehr weit weg davon. Und also deswegen, ja, ich meine, wir haben jemanden, den wir kennen, der für einen Komponentenhersteller arbeitet, die bewusst in einen Preisbereich reingehen, wo dann auf einmal dieses Teil, obwohl sie es gar nicht so teuer machen müssten, einfach so teuer machen, einfach nur, wie Basti schon sagt, um ein Statement zu setzen, um zu sagen, ey, wir sind top class. Also ich glaube, dass wir leider im Radsport noch nicht am Ende angekommen sind und einige Hersteller immer noch weiter dran drehen werden. Colnago, beste Beispiel, die haben jetzt, glaube ich, ein Stahlrad rausgebracht, ein Stahlrahmen war das, glaube ich. Und die Price-Tags, die da dranhängen, sind halt absurd. Aber wenn du natürlich guckst,
ich gucke gerade, 17.500 Euro.
Wenn du es natürlich dann siehst als ein Luxusgut im Verhältnis zu vielleicht auch anderen Luxusgütern, dann ist es natürlich nicht günstig. Im Kontextgesetz ist es halt dann immer noch, okay, das macht es nicht besser, dass es einfach scheiße viel Geld ist. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, ihr kriegt meinen Punkt. Ich finde die Entwicklung persönlich auch nicht gut. Ich glaube, es sind so Marken wie Aubert, Rose, auch Canyon, so, die noch Canyon eine gewisse Preissensibilität im mittleren Segment haben. Klar kosten die Top-Räder da jetzt auch schon über 10.000 Euro zum Teil, aber zumindest kriegst du da sehr gutes Material für nur noch einen einigermaßen ne, erschwinglichen Preis.
Okay, zurück zu meinem Opener. Eigentlich hatte ich das Thema auch schon lang so auf der Zunge und wir werden es jetzt heute auch nicht tot diskutieren, aber eigentlich wollte ich mal wieder so jemanden wie Christian Niermann oder so einladen und den fragen, warum fährt Jonas Vingegaard nicht schon eine kurze Kurbel, weil der noch mit 172,5 bei der Tour de France unterwegs war und ich mir sicher bin, dass der in der dritten Woche noch mal ein paar Prozent mehr hat, wenn der auch kurz fährt. Aber der scheint noch so ein Traditionalist gewesen zu sein und aus Quellen, die wir nicht nennen dürfen, haben wir jetzt mitbekommen, dass Jumbo, die heißen gar nicht mehr Jumbo, Wismar Liesebike, nächstes Jahr auf jeden Fall richtig kurz geht, quer über die Bank. Und ich habe schon vernommen, dass unsere Freunde bei SRAM schon fast Lieferengpass haben bei 160er Kurbeln. Und ich denke mir jetzt, oder ich stehe vor dem Dilemma, wenn die jetzt 160er fahren, ich habe jetzt endlich genug 165er zu Hause, fuck, jetzt brauche ich auch 160er. Wo geht's hin, Leute? Andi, hast du auch Bock auf eine kurze Kurbel?
Boah. Geht so, muss ich sagen.
Das Kettenblatt ja sieht noch größer aus dann.
Ich habe ja schon eine kurze.
Du fährst jetzt 170?
Ich meine, das Thema geht ja jetzt schon länger. Oder gibt's schon länger. Ich glaube, Tadej Pogacar ist dieses Jahr auch auf eine 165er gewechselt. Ist uns auch relativ schnell aufgefallen. Und der Trend scheint sich fortzusetzen. Also ich habe hier jetzt auch so die Tage mal so einen Wisch auf dem Schreibtisch gehabt. mit so ein paar Vorteilen, die kürzere Kurbeln haben sollen. Und ja, glaube ich, kann man erwarten, dass da bei den Profis zumindest immer mehr Leute auch auf kürzere Kurbeln gehen werden. Warum, ja, also, wieso, weshalb, genau, weiß ich jetzt auch nicht.
Ich kann ja mal so...
Ihr habt euch schon über Studien unterhalten, ich habe die alle nicht gelesen.
Ich will auch gar nicht auf eine Studie raus. So, also das, ich habe ja schon so vor Jahren, bevor wir mit dem Podcast hier angefangen haben, habe ich schon irgendwie so an Rahmengeometrien getüftelt. Und es war mir halt damals schon klar, dass irgendwie die Kurbellänge eigentlich der Schlüsselfaktor ist, der zu überwinden ist, wenn du nicht so groß bist. So, das ist das Problem, wie du auf dem Rad sitzt. Und es gibt Studien auf jeden Fall, und diese Studien, die ich damals kannte, die kamen auch irgendwo auf jeden Fall unter 160 noch als effizienteste Kurbellänge raus. Da sind wir auf dem Weg jetzt auch irgendwie so hin. Was ich aber, ich will jetzt mal kurz erklären, ein Prinzip aus der Physiotherapie. Ich habe ja mal Physiotherapie studiert, und da ist nämlich ein Prinzip der Arbeit eines Muskels, das mir da schon immer eigentlich das ganz schnell erklärt hat, was da besser ist bei einer kürzeren Kurbel. Das gilt jetzt natürlich nicht für jeden. Ich bin sehr klein, und ich habe schon gesagt, für mich ist eine 160er Kurbel wahrscheinlich vom Bewegungsablauf her dasselbe wie für Andi eine 180er Kurbel. Und irgendwo muss man das halt so ein bisschen zusammenbringen, weil wenn ich dann eben diese großen Ausweichbewegungen mit meinen Beinen machen muss, wird es halt nicht mehr effizient. Deswegen, also wer sehr groß ist, muss sich keine Sorgen machen. Aber wer sehr klein ist, kann viel rausholen, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, sowohl Rückenschmerzen als auch irgendwie Effizienz im Tritt mit einer kürzeren Kurbel. Also, wenn, stellt euch mal vor, euer Bizepsmuskel, jeder, der zuhört jetzt. Ein Muskel ist am effizientesten in der Mitte seiner Arbeitsanspannung. Das bedeutet beim Bizeps, wenn euer Ellenbogen 90 Grad hat, könnt ihr am meisten ziehen. Also da ist die Kraft am größten. Wenn der Arm komplett ausgestreckt ist und ihr wollt was hochheben mit dem Bizeps, ist es schwieriger. Kriegst nicht so viel Gewicht hoch. Also komplett ausgestreckt ist schwach, Mitte ist sehr stark, komplett angespannt ist auch schwach. Also wenn du den schon so ganz, die Hand schon so an der Schulter hast, willst du noch ein schweres Gewicht heben, hast du auch keine Kraft. Und das ist so das Prinzip der aktiven und passiven Inhibition, habe ich damals gelernt. Auf jeden Fall bringst du halt den Muskel in der Arbeit mit der kürzeren Kurbel mehr in die Mitte seiner Arbeit, und da ist er effizienter, besser trainiert, kann besser versorgt werden. Und so ein Muskel besteht ja aus lauter kleinen Zellen, die so kontrahieren, also sich gegenseitig festhalten, immer weiter. Und je weniger du nach außen ausholen musst, desto weniger Kontraktionen sind dann halt auch nötig, da in die Mitte, wo die meiste Kraft ist, zu kommen. Und bei so einem Radrennen, wie viel Kurbelumdrehungen hast du? Irgendwie 100.000, irgendwas um den Dreh rum, je nachdem, was für eine Frequenz du fährst. Das ist halt sau oft, wo diese Kontraktionen einfach in einem effizienteren Bereich passieren als vorher. Und dann kommen natürlich noch so Vorteile wie Aerodynamik hinzu. Du hast ein bisschen mehr Platz unterm Körper, grob gesagt. Also kannst du mit dem Oberkörper noch ein bisschen näher an deine Beine rangehen. Du kannst eine kompaktere Position einnehmen. Und ja, also der Hebel ist, glaube ich, schon länger überholt. Da redet, glaube ich, keiner mehr von.
Okay. Also brauchen wir jetzt alle kurz
Kurbeln. Kauf die Lager leer. Basti hat nur welche im Angebot.
Ja, wenn ich jetzt meine 160er kriege, dann könnt ihr meine 165er haben.
Ja.
Ja, Paul hat auch schon bestellt,
oder? Also das Ding, ich habe ja das Glück, dass ich von SRAM gesponsert werde, deswegen da eigentlich freie Auswahl habe. Aber ich habe jetzt gerade schon Gerüchte gehört aus näherem Umkreis, dass gewisse Teams die Lager bei SRAM schon leer gemacht haben, was kürzere Kurbel angeht. Ich bin mal gespannt, ob da jetzt noch was für mich rumliegt. Weil ich fahre momentan 170, das auch schon seit ein paar Jahren. Ich habe meinen Sattel, interessanterweise, ich habe jetzt dieses Jahr ein bisschen angefangen, also ein bisschen anderes Core-Training zu machen. Gar nicht mit einem Plan, sondern immer jeden Tag so ein bisschen und variiere. Und ich musste meinen Sattel jetzt schon höher machen. Was ich interessant finde, ich fahre jetzt spitzer wieder. Und das macht sich schon echt krass bemerkbar. Aber was ich mir auch gemerkt habe in den letzten Jahren, in den letzten 2 Jahren vor allen Dingen, ist, dass ich tierisch Struggle bei steilen Anstiegen, um diesen Torpunkt rum, weißt du, also dann halt im Sitzen weit zu drücken.
Du bist halt näher, genau, du musst das Bein näher an dich ranheben und da sind wir wieder in so einem Inhibitionspunkt, ne, wo der Muskel nicht so stark ist. Allerdings frage ich mich auch ganz viel bei diesem Spitztreten, das würde ich gerne mal aerodynamisch messen. Das habe ich auf jeden Fall noch nie gelesen.
Was meinst du?
Da würde ich gerne mal einen Vergleich haben von jemandem, der, wenn der Fuß spitz ist, steht der ja voll im Wind. Und es gibt auf jeden Fall Leute, die auch spitz treten im Geradeausfahren bei 50 km/h. Wenn der Fuß flach ist oder auf dem Zeitfahrrad, wenn der Fuß flach ist, hat der definitiv eine viel aerodynamischere Form. Und das muss relevant sein, aber, bin ich mir sicher.
Ja, gut.
Also ich würde jeden, der irgendwie auf dem Zeitfahrrad, würde ich dahingehend fitten, dass der Fuß flach ist.
Dagegen kann ich aber sagen, es kommt ja immer auf die Abrisskante an. Und wenn dein Fuß eher spitz ist, ist ja eine Verlängerung einfach vom Unterschenkel. Und ja,
der ist aber breiter
als der Unterschenkel. Wenn der flach ist, hast du das Pedal, was unten im Wind steht. Also ich...
Ja, aber es würde mich einfach mal interessieren, so eine aerodynamische Messung als Beispiel, Vergleich
ich bin davon. Ich bin jetzt kurz davor, mir wie beim Mountainbike-Reifen, bei meinen Mountainbike-Schuhen, so auf den langen Gravel-Rennen, einfach unten das Profil so abzuknipsen. Weil ich brauche es halt nicht. Ich brauche nur das Reinklicken. Ja, aber das jetzt für Micromanaging, erstmal trainieren. Also bevor ihr jetzt alle anfangt, da draußen alle Lager leer zu kaufen, einfach auch mehr Radfahren hilft auch erstmal. Aber wenn ihr natürlich sehr klein seid und ihr fahrt nur 175er Kurbel, dann würde ich vielleicht schon mal wechseln.
Definitiv. Also ich würde sagen, alles unter 1,75 Meter meiner Meinung nach ist mit einer 165er Kurbel mittlerweile sehr, sehr gut beraten. Und vor allem, wenn ihr irgendwie Probleme so rund um Rücken ist, ne, es wird jetzt nicht die Lösung sein, ich will jetzt hier keine Problemlöser-Varianten geben, aber das macht schon viel aus. Ich will noch ein Zitat von mir selbst sagen. Als ich von 170 auf 165 gewechselt bin, habe ich mich erstmal wie ein Erwachsener auf dem Fahrrad gefühlt. Das ist wirklich so vom ganzen Bewegungsablauf. Ich konnte dann auch zum ersten Mal wirklich Unterlenker fahren. Ernsthaft? Im Sitzen? Längerfristig? Das war schon gut.
Das war schön.
Ja, und dann sind wir mal gespannt, was Jonas Vingegaard da nächstes Jahr fährt. Und ich werde Christian Niermann trotzdem mal eine Anfrage schicken für nächstes Jahr. 100, ja.
Gut. Da noch ganz kurz. Kennt ihr diesen Typen auf Instagram, der diese ganz, ganz kurze Kurbel fährt?
Ja.
So sieht das dann aus.
Okay. Ja, es ist so ein bisschen wie so ein Bär auf einem Fahrrad, auf einem großen Ball.
Weil wir jetzt auch gerade bei Vingegaard sind, finde ich gerade einen Übergang zur Tour ganz gut. Und leider ist er ja auch dieser einmal schwer gestürzt. Und zwar gibt es immer wieder Diskussionen so um Fahrersicherheit oder Fahrerinsicherheit. Und Christian
Prudhomme
ist ganz smart, der sagt einfach, die werden immer schneller. Also ich breche es jetzt mal runter. Er sagt im Prinzip, die fahren einfach zu schnell. Deswegen wird es immer gefährlicher. Hat er einen Punkt, aber...
Ja, die sollen langsam fahren.
Punkt, aber da hat Jonathan Wouters auch zu Recht da auch wieder einen Punkt, als er dann gegen argumentiert hat, er meinte halt, die Formel 1 wird auch mal schnell, die Fahrer nehmen da auch mehr Risiko, aber der Weltverband versucht halt dafür die Rennstrecken sicherer zu machen und die Umgebung um die Fahrer herum sicherer zu machen. Im Radsport hast du das Gefühl, das ist immer genau das Gegenteil. Es wird immer gesagt, Fahrer macht was anders, aber der Weltverband oder die Veranstalter sind, oder sagen wir mal vielmehr Weltverband, sind immer nicht der Punkt, der anfängt zu sagen, okay, vielleicht müssen wir was an unseren Sicherheitskonzepten ändern. Und da gibt es nämlich auch die Diskussion, ich hatte es jetzt, glaube ich, gerade, Fabian Wegmann war irgendwo, ich glaube bei so einem Podcast oder so einer Veranstaltung in Österreich, und dann ging es auch um das Thema Tracker. Ich glaube, da war auch der Veranstalter der Tour de Suisse, der auch die WM in, Zürich veranstaltet hat, wo ja dann die Juniorenfahrerin verunglückt ist, leider. Genau. Und da ging es um das Thema Tracker. Ja, also, dass man GPS-Tracker den Fahrern und Fahrerinnen mitgibt. Und wie man das lösen könnte. Ich aus eigener Erfahrung, ein paar Ultrasachen gefahren, GPS-Tracker sind relativ groß. Also die auch ans Rad machen, macht auch wenig Sinn, weil Fabian Wegmann hat richtig reingeworfen, wenn du das Rad wechselst, hast du den GPS-Tracker nicht mehr bei dir. Wie könnte man die bei Fahrern oder Fahrerinnen integrieren? Anscheinend muss es dafür irgendwie auch irgendwelche Regularien geben, weil das glaube ich auch nicht so einfach umzusetzen ist, pipapo. Auf jeden Fall so simple Dinge, dass du weißt, wo die Leute sind die ganze Zeit, ne? Das sind, aber hast mal das Gefühl in der Öffentlichkeit, die werden gar nicht weiterhin besprochen. Und es gab in diesem Jahr ganz viele Österreich-Rundfahrt, war das auch dieses Jahr, wo der Fahrer gestürzt ist und verunglückt ist, mhm, am Großglockner, ja, wo man ja dann, also Glück kann man da nicht von reden, weil er ist ja leider trotzdem verstorben, aber wenn ein anderer Fahrer nicht dabei gewesen wäre, hätte man diesen Sturz zum Beispiel auch wahrscheinlich nicht mitbekommen. Und dass man da nicht weiter progressiver vorgehen sagt, ey, wir müssen jetzt hier radikal vielleicht einen neuen Ansatz wählen, die Fahrer werden nicht langsamer werden, das Material wird auch immer schneller. Was ist die Lösung, um es sicher, so sicher wie möglich zu machen und vor allen Dingen auch trackbar, also dass man Fahrer immer findet, ja, immer weiß, wo sie sind und dass man da nicht irgendwie schon mal weiter jetzt ist, und das war anscheinend ist man nicht weiter, weil die Veranstalter reden über eigene Konzepte und nicht über UCI-Konzepte.
Ja. Ey, was mit AirTag?
Ja, aber beim AirTag ist das Problem, dass du brauchst immer jemanden mit einem iPhone zum Beispiel in der Nähe. Also das AirTag bringt dir halt sonst auch nichts. Ja? Also wenn jetzt jemand um dich herum, es bringt dir nichts, wenn du eine Schlucht runterfällst. Da ist niemand mit dem iPhone meistens. Also,
ja, ja, stimmt, hast recht. Was mit diesen Sturzsensoren in so Helmen?
Ja, aber ganz gibt's kurz, das nicht? Was sagen wir zu Christian Prudhomme? Ist das, also, er sagt ja, er sagt,
was soll
ja
das
auch,
für eine Aussage sein?
Kopfhörer, die Fahrer brauchen die nicht und beschweren sich ja auch nicht, dass sie keine haben. Also so, das, ich habe immer manchmal das Gefühl, wir leben so in der Parallelwelten, weißt du? Und das, ich kann das nicht verstehen, so.
Ja, man hat den Eindruck, obwohl er der Leiter des größten Radrennens der Welt ist, hat er mit Radsport nicht so viel am Hut.
Ja, oder er liest keine Nachrichten oder unterhält sich nicht tatsächlich mit den Leuten, also mit den Fahrern, weißt du? Also, dass du halt immer nur Ja-Sager um dich herum hast, die dir Dinge bestätigen. Keine Ahnung, was da los ist, aber offensichtlich muss der Verband, also an oberster Stelle erstmal, und natürlich aber auch die ASO, die größten Rennen mitveranstaltet, die sind Teilhabe auch bei der Vuelta, also denen gehört ja wirklich fast irgendwie alles, die müssen was machen, damit das sicherer wird. Weil das kann so halt nicht mehr weitergehen.
Ja, ist doch erstmal eine gute Idee zu sagen, wir können ja langsamer fahren. Wie hat er, aber er hat nicht konkret vorgeschlagen, wie er sich das vorstellt, ne? Also irgendwie so ein...
Ja, es war im Prinzip einfach wie so ein Ding...
So eine Bremse.
So ein Ding einfach so, es wird immer riskanter, die Fahrer nehmen immer mehr Risiko, die Fahrer werden immer schneller. Ja gut, aber
die sollen mal
das
aufpassen.
Ist halt Entwicklung. Also ich meine, wie sollen die jetzt alle mit Fallschirmen rumfahren? Weißt du, also ich meine, du musst ja dann versuchen, deine Konzepte zu verbessern, also das Umfeld sicherer zu gestalten, soweit es möglich ist. Und ich finde, da sind wir jetzt im Radsport noch nicht an den Punkt gekommen, wo man nichts mehr verbessern kann. Ja?
Ey, könnt ihr euch noch erinnern an die Schikane dieses Jahr am Wald von Arenberg.
Ja.
Haben auch alle vorher gesagt, das war zum Beispiel eine gute Idee. Haben ja auch alle vorher irgendwelche Szenarien aufgebaut, dass es irgendwie alles durcheinander bringt, alles kaputt macht. Am Ende hat das, was es erreichen sollte, hat es erreicht. So. Das heißt nicht, dass wir jetzt Abfahrten im Riesenslalom-Style runterfahren sollten. Weißt du, wo so alle 50 Meter steht so ein Hütchen, wo du rumfahren musst. Gibt auch noch andere Möglichkeiten, das sicherer zu gestalten.
Ja, aber ne, den Streckenverlauf zu überdenken, gerade bei so traditionsreichen Routen, ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Ne? Also ob man da jetzt so eine, es war ja jetzt auch improvisiert, ne, diese Schikane, oder ob man generell einfach die Anfahrten verändert, klar, das wäre eine einfache und kostengünstige Maßnahme auf jeden Fall. Fragt man sich eh, warum das nicht schon öfter mal passiert ist. Ne? Also gibt ja genügend Beispiele von kritischen Stellen, die jedes Jahr bei den Rennen für Angst bei den Fahrern und leider auch zu oft zu Stürzen führen. Und wie du sagst, Paul, ne, da wäre es eigentlich einfach so eine Gruppe von Fahrern, oder ich meine, es müsste ja eigentlich auch Vertreter der Fahrer geben, Stichwort CPA, wo man vielleicht einfach mal, ja, was sind denn so die 10 gefährlichsten Stellen des Jahres? Und da wird wahrscheinlich jeder Fahrer direkt sagen, das ist die Ortsdurchfahrt von, jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein, in San Remo, das ist die Abfahrt zum Quaremont, das ist die Anfahrt zum So-und-So-Berg,
das ist irgendeine Anfahrt,
bei den Bergischen Klassikern.
Irgendeine Anfahrt, ne? Rundfahrt immer.
Genau, also da können wir ja jetzt sogar noch mitreden und wir sind schon ein paar Jahre raus und das glaube ich, da gibt es einige aktuelle Sachen, die den Fahrern so ja auf den Herzen legen. Also ich habe gerade auch in den letzten Tagen noch mit Fahrern gesprochen, die zum Beispiel Sanremo als ja Rennen nennen, dass sie nicht unbedingt fahren wollen, weil es einfach jedes Jahr auch gefährlicher wird. Ne? Mhm. Und ich meine so der moderne Straßenbau oder die Gestaltung vom Verkehrsführung ist jetzt auch nicht unbedingt darauf ausgelegt, dass wir da Radrennen fahren. Ne? Also ja, die Baustellen sind auf jeden Fall da. Und ich glaube, langsamer durch eine Baustelle ist immer noch scheiße. Ne?
Ja. Mhm. Ja, wir haben natürlich jetzt auch keine direkte Lösung, aber es ist natürlich auch nicht unser Job, aber man sieht auf jeden Fall, dass da
eben. Also es gibt ja offensichtlich Leute, die diese Jobs machen sollten, die machen sie aber vielleicht nicht. Also,
ja, oder nicht aus.
Das kann man ja mal so festhalten. Aber
man kann halt auch festhalten, ne, ist, wie auch in der Politik, wenn man halt sich immer nur hinstellt und mit dem Finger auf andere erstmal zeigt, dass die ihr Verhalten ändern müssen, obwohl offensichtlich Handlungsbedarf da ist, dann ist halt immer schon was falsch. So, das ist der falsche Ansatz. So. Und
das denke ich auch. Auf andere zeigen, ja, immer schon und schwierig.
Von daher, genau. Ja, wieder Überleitung, weil wir gerade beim Thema sind, auf andere zeigen. Beim Team D, nee, wie heißen sie? SD Works hat man nicht mal mit dem Finger auf sich gezeigt, weil man sich gar nicht mehr angeschaut hat. Alter, was für eine Überleitung, Mann. Und zwar hat dem Wollering jetzt ein Interview gegeben, ich glaube für eine holländische Zeitung. Das wurde dann aber zum Teil übersetzt und kam in Ausschnitten bei Cycling News, war es, glaube ich. Und da hat sie so ein bisschen ihre Gefühlswelt Ausdruck verliehen und so ein bisschen beschrieben, wie das Verhältnis zwischen ihr und Lotto Kopecky war in den letzten 2 Jahren. Sagen wir mal so, das ging auch eher Richtung negativ, mit Tendenz fallend. Ich weiß nicht, habt ihr euch das mal durchgelesen?
Ja, ich hab's ganz gelesen.
Es ist schon interessant, ne? Also ich weiß nicht, wo fängt man da an, weil das sind so viele Punkte.
Ist halt auch ein schwieriges Kontinuum, so, ne? So ein Team unter Sportlerinnen, Sportlern, wie auch immer. So, jede davon will erfolgreich sein. Und du musst schon echt ein guter Kommunikator sein und halt, ich meine, im Sport geht es dann relativ wenig darum, wie gut deine Soft Skills, was Kommunikation in Wettkampf- und Krisensituationen ist. Und dann geht's, ich meine, das kennt jeder noch so aus dem Privatleben, kann sich das jeder vorstellen. Es ist halt super schnell so, dass du mit irgendeiner Person in so einer Situation bist, wo man nicht mehr redet miteinander.
Genau, um da jetzt ein bisschen Kontext zu geben, auf jeden Fall steht drin, dass sie irgendwann zum Teammanagement hingegangen ist, hat gesagt, sie hat eine sehr erfolgreiche Saison, hat die Tour letztes Jahr gewonnen und da ging es halt darum, dass sie fragt, was man verbessern kann. Das wurde wohl teamintern auch schon eher negativ aufgenommen, um so nach dem Motto, ob man sich nicht wohlfühle. Laut ihrer Aussage wurde dann immer wieder das Gespräch gesucht mit dem Management, um zu gucken, welche Dinge man verbessern könnte, neue Konzepte, pipapo. Sie hat aber nie das Gefühl, dass da irgendwie das Interesse besteht, auch mal Dinge anzupassen und vielleicht auch zu erneuern. Und ja, es gab...
Es wurde dann, glaube ich, ohne sie zu informieren, vermittelt, dass sie wechselt?
Genau, es wurde ohne sie darüber zu informieren, wurde kommuniziert, dass dieses Team verlassen wird. Also die haben quasi, obwohl man noch in Verhandlungen stand, laut ihren Aussagen, oder von ihrer Seite aus noch keine Entscheidung gefallen ist, weil sie wollte ja nicht bleiben, ob sie geht oder bleibt, hat das Team das schon verkündet. Das heißt, ihr wurde quasi die Entscheidung abgenommen zu dem Zeitpunkt, wo das passiert ist. Und was auch interessant ist in dem Kontext, dass zum Beispiel die News, dass Anna van den Breggen, die ja vor ein paar Jahren aufgehört hat und ihre sportliche Leiterin war und auch ihre Coachin war bis Mitte des Jahres, also bis zur Tour, dann irgendwann auch gesagt hat, sie fängt wieder an. Und sie hat quasi diese News auch mehr oder weniger aus der Presse erfahren, schon über einen E-Mail-Verteiler, aber auch mehr oder weniger direkt aus der Presse.
Die E-Mail die E-Mail kam wohl 2 Stunden bevor es in der Presse stand und da hat sie halt nicht in ihren Mail.
Und sie fand das halt auch schwierig, weil, wie gesagt, Anna van der Breggen vor ihrem Karriereende eine der besten Rennfahrerinnen überhaupt war und natürlich Demi Wollerings Stärken und Schwächen weiß. Und sie hatte dann zu dem Zeitpunkt auch das Coaching, also nach der Tour mit ihr beendet und hat dann schon einen Trainer oder Trainerin von FDJ übernommen, wo sie ja hingewechselt ist jetzt. Aber das fand ich halt auch krass. Also kommunikativ einfach ein Desaster auf jeder Ebene. Dann irgendwie auch Kopecky und sie, also Wollering, die haben sich dann zum Teil auch gar nicht mehr angeschaut bei den Rennen, nicht mehr miteinander geredet. Es gab immer 2 Strategien, hat sie gesagt, bei den Rennen.
Also wo die sich immer ganz gut angeguckt haben, war Strade Bianca am Schluss.
Und also gab ganz viel Konfliktpotenzial. Und was auch interessant war, das fand ich übrigens eine ziemliche Größe von ihr, dass sie gesagt hat, dass sie das WM-Rennen verkackt hat und dass sie verstehen konnte, dass die Leute so negativ auf sie reagiert haben, weil sie ja da wirklich eigentlich alles falsch gemacht hat und dass sie das auch sehr, sehr belastet hat, dass das alles gekommen ist, wie es gekommen ist. Aber sie wollte halt ein perfektes Rennen fahren und hat deswegen zu viel Fehler gemacht und bei manchen Punkten halt auch übertrieben mit ihrer Fahrweise. Sehr, sehr reflektiert. Ich fand es, die Abschnitte, die ich jetzt gelesen habe, fand ich sehr, sehr gut. Und wer weiß, was davon alles wahr ist. Ne? Es gibt auch mal eigentlich 2 andere Perspektive. Aber auch da wieder, ne? Medienkompetenz oder Kommunikationskompetenz innerhalb von Teams. Alter, Schwede, ey. Und das ist schon das beste Team der Welt, ne?
Wir reden halt hier immer noch von Radsport.
Ja, aber gut. Aber ganz ehrlich, es ist so, du hast manchmal das Gefühl, dass Radbranche, Radsport, dass wir irgendwie, obwohl es ja auch zum Teil um sehr viel Geld geht, ne, auch im Kontext von vielleicht anderen Sportarten, du einfach, dass ein Haufen Amateure unterwegs sind.
Und ja. Genau so kann man es beschreiben. Um jetzt hier mal meinen Kollegen zu zitieren, der sagt immer, Cycling is a well-organized riot. So. Und das beschreibt es eigentlich ganz gut. Also man würde sich, glaube ich, wundern, wenn man so mehr Insights bekommen würde, so als Außenstehender, wie teilweise in Teams gearbeitet wird. Da schlägt man sich dann wahrscheinlich nur die Hände über den Kopf zusammen, wenn man aus einem halbwegs normal laufenden Unternehmen kommt. Also ja. Das ist echt
ich
verrückt.
Ich glaube, an sich für einen Frauenradsport hat man ja ganz schön oft, es ist gut, dass sie gewechselt ist. Also gut, dass Anne van der Breggen zurückkommt und so. Also
der ganze Transfermarkt der Frauen finde ich super interessant. Es hat sich wirklich mal ein bisschen was verteilt. Also FDJ ist stärker geworden, Lidl Trek hat gut eingekauft, verloren. Hat aber auch ein paar starke Fahrerinnen abgegeben. SD-Works nicht, außer Vollering auf jeden Fall nicht schwächer geworden. Das könnte mal so ein bisschen besser verteilt werden. Also muss man ja sagen, dass SD-Works einfach die Übermacht war. Ich drücke auch kurzer Cut, fällt der Name nicht ein, Hennys Freundin, Marlen Reusser. Ich drücke auch Marlen Reusser die Daumen. Da gab es auf jeden Fall ein Reel letzte Woche, dass ihr zumindest aus ihrer Perspektive her wieder besser geht und sie denkt, dass sie wieder auf dem Weg der Genesung ist. Wechsel zu Movistar, glaube ich, ne? Das könnte auf jeden Fall auch ein guter Weg sein. Ich denke, bei SD-Works war sie doch auch sehr eingebunden, immer als Helferin.
Ja, wie gesagt, lest euch das gerne auch im Site News selber durch oder sonst auch den Originalartikel. Es ist einfach ganz interessant. Wir reden letztendlich auch von der bekanntesten und besten, ja, wahrscheinlich bekanntesten weiblichen Radsportlerin zur momentanen Zeit, also international gesehen.
Ja, ist echt auch interessant, was das alles, ich meine auch dieser Nike-Vertrag und so, wir haben da viel drüber geredet, macht sie ja schon irgendwie, hebt sie so ein bisschen über andere natürlich auch in der Außenwahrnehmung und wie das dann in so einem Team da ankommt und wie schnell sich dann da irgendwie ein Kreis von ihr wegbildet und ja, muss man dann halt mal die Firma wechseln, wenn das so läuft.
Ja, also ich habe nichts weiter. Andi, noch eine letzte Frage an den Gast heute.
Ey, wir haben morgen Weihnachtsfeier. Wenn ihr das hört, dann hatten wir gestern Weihnachtsfeier, aber wir haben morgen Weihnachtsfeier, wir freuen uns schon. Andi hat
kommt gerne reserviert.
Aber da waren wir schon, oder?
Weiß ich nicht. Nee,
ich glaube nicht da, wo wir letztes Jahr waren. Da dürfen wir nicht mehr hin. nee, ich weiß gar nicht, ich bin ja auch in Köln stetiger Gast, aber ich kenne mich da trotzdem noch nicht aus.
Also Andi ist auf jeden Fall, wenn man essen gehen will oder da Reservierungen braucht und so weiter, kann man sich drauf verlassen. Hat auch meistens schon vorher recherchiert.
Ich bin Head of Food and Beverage.
Nicht umsonst ist sein YouTube-Algorithmus voll mit Essenssachen.
Ja. Gut, Boys. Wir hören uns nächste Woche dann auch wieder mit Gast. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Ciao.
Ciao.